Danke, Herr, für diesen Morgen. Das Licht ist so wichtig und seine Liebe ist auch so wichtig. Heute in dieser Konferenz, nach der Gemeinschaft, die wir gestern Abend hatten, wir wissen, dass es einen Kampf gibt, einen Krieg. Wir müssen für diesen Krieg bereit sein. Wir können nicht einfach wieder Konferenz nach der Konferenz haben, ohne dass unser Herz sich verändert, ohne dass unser Wandel sich ändert. Ist so wichtig. Wenn wir nicht Gottes Wort heutzutage ernst nehmen, dann können wir einfach nach Hause gehen. Wir müssen unsere Zeit hier nicht verschwenden. Ja, so weit zu fahren und die Heiligen zu sehen. Es ist wirklich mein Gebet, Herr, durch diese Konferenz. Ändere uns. Ja, mach uns vollkommen. Ja, andernfalls können wir nicht das Ziel erreichen. Es ist wirklich sehr ernst. In diesen letzten Tagen müssen wir wirklich eins mit dem Herrn sein. Und wir müssen bereit sein, uns ändern zu lassen. Amen. Und in dieser Versammlung ist die Überschrift: Wir sind Kinder Gottes. Wegen der Liebe des Vaters können wir Gottes Kinder sein. Ich hoffe, in diesem Versammlungsraum hier sind alle von uns Kinder Gottes. Falls noch nicht, falls noch irgendwelche Neuen sind, ihr könnt Kinder Gottes werden. Das ist unsere Bestimmung. So wunderbar, dass wir den himmlischen Vater haben. Und wir sind seine Kinder. Amen. In dieser Konferenz wollen wir einander erinnern, dass die Zeit kurz ist und dass es ein Kampf ist. Wir sind auf der Seite Gottes. Seit der letzten Konferenz am 4. Juli wollen wir zurückgehen zum Anfang. Was ist denn passiert in der ganzen Geschichte? In der Bibel, in der Wahrheit, was ist passiert mit Gottes Plan? In 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze auch Erde, auch über alles Gewand, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Amen. Das ist wunderbar. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Und auch in seinem Bild, ja. Wir sind wie unser Vater. Wir sind Kinder Gottes. Was für ein Vorrecht, das wir haben. Amen. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott hat uns perfekt, vollkommen geschaffen. Wunderbar. Und wir sind hier, um seinen Plan zu erfüllen. Er hat uns mit einem Plan geschaffen. Er wollte nicht einfach irgendwas tun, ohne irgendeinen Plan. Aber Gott ist nicht so. Gott hat diesen Plan. Und er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und in dieser Konferenz und in dieser Versammlung wollen wir wirklich wissen, was sein Plan ist und was ist sein Wille. Dass wir ihm folgen können und nicht zu viel Zeit verschwenden können, wie unser Bruder gesagt hat. Dass wir in die Dunkelheit schauen und wir wissen nicht, was Gott mit uns tun will. Na, so vielen Jahren, wir wissen immer noch nicht, was Gottes Plan ist. Wie wir arbeiten und wir, oder wir sind in Rente, ja, in der Firma. Am Beginn des Jahres haben wir immer die Ziele für das Jahr. Was ist der Plan? Ja, und Alarm ist immer gut. Was ist der Plan für die Firma? Was soll jedes Abteilung tun? Und sie zwingen dich, dass du diese Ziele erreichen musst, diese Zahlen. Sonst verlierst du deinen Job. Aber unser Herr ist noch exakter. Daher, wir, die hier sind, als seine Kinder, sollen seinen Plan erfüllen. Lass uns noch ein paar Verse lesen, die ganz klar zeigen, was ist der Wille Gottes und was ist sein Plan. In 2. Mose 19, Vers 5 bis 6. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Amen. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Er wird nicht seinen Plan ändern. Und ein heiliges Volk sollen wir sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Ist das klar? Ist das eindeutig? Okay. Offenbarung 5, Vers 6. Lesen wir jetzt. Und Offenbarung 1, Vers 6. Und er hat uns Könige und Priester gemacht. Wir seien Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und uns zu Königen und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das bezieht sich auch auf 1. Mose 1, 26. Weiter in Offenbarung 5, Vers 10, auch im gleichen Buch. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Amen. Ja, auf Erden herrschen. Ja, wer hat uns Könige und Priester gemacht? Und Offenbarung 20, Vers 6. Selig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre mit ihm regieren. Das muss wirklich in unser Sinn stehen, auf unserer Stirn geschrieben sein. Wir sollen Priester und Könige sein für unseren Gott. Und der letzte Vers. Erste Petrus 2, Vers 9. Ihr seid einige heilige Nation. Ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die er einst kein Volk war, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr keine Barmherzigkeit erlangt hattet, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt habt. Aus sie aus der Finsternis. Amen. In sein wunderbares Licht. Amen. Lobt den Herrn. Lobt den Herrn für diese Botschaft aus der Finsternis. Amen. Wunderbar. Könige und Priester. Dieser Plan Gottes. Diese Linie wir wollen Könige und Priester sein. Amen. Leider gibt es einen in diesem Universum, der etwas gegen den Plan hat. Er tut alles, was er kann, um diesen Plan zu zerstören. Und wir müssen wirklich wach sein, aufmerksam. Er macht es schon von Anfang an. Ja, er hat bei Eva angefangen. Und Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, er hat uns kostbare Dinge gegeben. Ja, das Kostbarste, was er uns gegeben hat, ist der freie Wille. Ja, er möchte nicht, dass wir sollen keine Roboter sein, sondern er hat uns einen freien Willen gegeben. Ist wirklich, ja. Dieser freie Wille wurde missbraucht, weil Satan wollte uns ablenken. Ja, und Eva hat die falsche Entscheidung getroffen. Und das Gift von Satan kam in unser Fleisch. Ja, wir auch in der Sünde wie Adam. Das war Teil von Gottes Plan. Denn Gott wollte den Menschen benutzen, seine Schöpfung, um diesen Teufel zu zerstören. Darum sind wir hier auch, um seinen Plan zu erfüllen. Der Mensch war gefallen. Diese Sünde ist in sein Fleisch gekommen. Diese Sünde ist in uns hineingekommen. Lass uns Jakobus 1 sehen, lesen, 14 bis 15. Sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Und die Sünde, wenn sie aufgewachsen ist, bringt den Tod hervor. Das ist das Ergebnis. Unser Wille entscheidet sich, was zu tun. Und am Ende ist Tod da. O Herr, wir danken dem Herrn, dass er uns einen freien Willen gegeben hat. Aber wir haben das wirklich falsch behandelt. Ja. Aber er hat das schon eingeplant, ja. Und der Ungehorsam ist hineingekommen. Ja, Ungehorsam ist einer der wichtigsten Faktoren der Sünde. Warum hat Eva diesen Baum gegessen? Sie hat dem Gebot Gottes nicht gehorcht. Und diese ungehorsame Natur ist jetzt in uns. Wir können das sogar in den Kindern sehen oder in mir selbst. Ganz oft ist das unser Default, also unser, worauf wir immer zurückgreifen. Wenn irgendjemand dir was sagt, fragst du, warum ich? Das ist immer so. Wenn die Eltern etwas von den Kindern hören, ja, ich will das tun, dann sind die Eltern sehr froh. Aber oft kommt einfach nur, warum? Das ist der Punkt, diese Ungehorsam. Wir müssen wirklich zugeben, dass diese Natur des Ungehorsams in uns ist. Es führt zum Tod und zur Finsternis. In der vorigen Botschaft war es sehr eindeutig. Durch diese Sünde sind wir in der Finsternis. Wir wollen uns verstecken. Wenn das Licht kommt, dann rennen wir davon. Ja, so auch wie die Finsternis wegrennt vor dem Licht. Lasst uns auch Epheser 4, Vers 18 lesen. Epheser 4, 18. Die in ihrem Verstand verfinstert sind, fremd geworden dem Leben Gottes durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Verhärtung ihres Herzens, die abgestumpft sind und sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, zur Ausübung jeglicher Unreinheit in unersättlicher Gier. Ist es nicht eine Beschreibung der heutigen Welt? Wir, die treuen Christen, wir sehen das so klar. Aber die Welt kann das nicht sehen, weil sie blind sind. Sie sind in der Finsternis. Sie können das einfach nicht sehen. Im Alten Bund gibt es ein paar Verse, die das beschreiben. Wie sich das Volk Gott gegenüber verhalten hat. In Jesaja 1. Sarah, kannst du das bitte lesen? Jesaja 1, 2 bis 3. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber haben gegen mich rebelliert. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Sind wir auch Ochsen Wir sind ja Menschen. Sind wir Esel? Nein. Aber selbst die Esel kennen ihren Herrn. Das ist ein wirklich ein sehr starker Ausspruch. Ja, wir sind die Menschen, die von Gott geschaffen wurden. Sarah, kannst du auch Jesaja 5, Vers 20 lesen? Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Das ist schon wieder die Beschreibung der heutigen Zeit. Das können wir sehen in der heutigen Welt. Sogar noch mehr sehen wir das. Ja, Mann wird Frau genannt und Frau Mann genannt. Und das ist der Plan, die Intention von Satan, dass er die Schöpfung Gottes zerstören will. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und sie sollten eins sein. Das ist die Familie. Und Satan fängt da an. Er zerstört Mann und Frau, was Gott geschaffen. Und er zerstört die Familie. Und die Menschen in der Welt, in der Finsternis, und sogar einige Gläubige, sie wissen nicht, dass es eine Falle Satans ist. Sie denken, dass es Liebe ist und Toleranz. Ja, ich toleriere das. Aber das ist gerade das Problem, dass Satan möchte das wirklich zerstören, diese Schöpfung Gottes. Wir müssen diesen Kampf kämpfen. Wir haben keine Wahl. Denn wir sind Ki Gottes Kinder. Und wir sehen den Plan Gottes. Und wir sehen so deutlich, das ist die Strategie Satans. Es ist wirklich ein Kampf, ein Krieg. Schaut. Wir sollten unsere eigene Zustand anschauen. Schau nicht auf die anderen Christen, auf die, sondern schaut uns selbst an. Können wir diesen Kampf kämpfen in unserem heutigen Zustand, in unserem täglichen Wandel? Ja, unser täglicher Wandel. Wir sind so schwach, so viel. So oft. Und wir brauchen den Herrn Jesus, dass er unsere Stärke wird. Für diesen Punkt hat der Herr alles uns vorbereitet. Was hat er für uns vorbereitet? Die Errettung. Die Errettung unserer Seele. Wir müssen das wirklich verstehen, die Errettung unserer Seele. Das Problem ist in unserem Seelenleben. Es gibt kein Problem mit unserem Geist. Johannes hat auch gesagt, was von Gott geboren ist, sündigt nicht. Das ist der Geist. Das Problem ist unser Seelenleben. Und der Herr möchte uns wirklich von unserer gefallenen Seele retten. Lass uns 1. Petrus 1, Vers 8 lesen. 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und jauchzt mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude, die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, Die Errettung eurer Seele. Die Errettung eurer Seele. Wir brauchen das. Und das ist auch die Hauptsache, mit der wir diesen Kampf kämpfen können. Wenn wir in unserem heutigen Zustand mit unserem Seelenleben, ich rede von mir selbst oder zu mir selbst, ich weiß nicht, ob ich wirklich diesen Kampf kämpfen kann. Ich muss zusammen mit Gott arbeiten, weil ich brauche seine Stärke. Darum brauchen wir Gottes Weisheit. Lass uns 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen. 2. Timotheus 1, 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Ist es nicht, kennen wir das nicht? Er hat uns kein Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Und die drei Teile unseres Seelenlebens. Der Wille, unser Verstand und unsere Gefühle. Es ist wunderbar, dass der Herr uns einen solchen Geist gegeben hat. Keinen Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes. Diese drei Teile müssen in unser Seelenleben kommen, dass wir diesen Kampf kämpfen können. Darum müssen wir wiedergeboren werden und diesen wunderbaren Geist in uns hineinbekommen, dass wir diesen Kampf kämpfen können. Gott braucht unsere Mitarbeit. Ja, wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Gott ist mächtig, ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er könnte ganz einfach mit Satan Schluss machen. Aber er braucht uns. Denn es ist für seine Herrlichkeit. Wir sind seine Kinder. Und er möchte uns mit ihm, dass wir eins mit ihm sind und diesen Kampf kämpfen. Darum braucht er unsere Mitarbeit. Das ist ein Vorrecht, ein Privileg, was wir haben. Nichts in der Schöpfung kann dem Feind kämpfen und eins mit Gott sein. Keine Tiere, keine Bäume, sondern wir sind in sein Bild geschaffen. In seinem Ebenbild. Ja, wir können nur diese Arbeit tun. Ja, das ist unsere Berufung. Ich will diesen Beruf verlieren. Und wie können wir mit Gott zusammenarbeiten? Ich glaube, wir erinnern uns an die letzte Konferenz in 1. Johannes. Ja, haltet seine Gebote. Am wichtigsten ist es, seine Gebote zu halten. Wenn du seine Gebote nicht hältst, kannst du diesen Kampf nicht kämpfen. Wenn der Herr sagt, geh nach rechts und du gehst nach links. Wenn du vorwärts gehen sollst und du gehst zurück. Wie kann man da den Kampf kämpfen? Wir haben nur einen Kapitän, nicht fünf Kapitäne. Und nicht die fünf Kapitäne, die gegeneinander kämpfen, dann können wir wirklich diesen Kampf nicht kämpfen. Ein Kapitän, eine Richtung, ein Kampf. Ja, wirklich den Kampf, das Ziel treffen. Daher müssen wir eins sein und seine Gebote halten. Ich möchte es nicht wiederholen. Ihr könnt euch die Aufnahmen nochmal anhören, wie wunderbar es ist. Ja. Und wie in Johannes, 1. Johannes-Konferenz mitgeteilt, dass wir seine Gebote halten. Der zweite Punkt, der hier erwähnt wird, ist unser Gewissen. Wir können nicht die Liebe Gottes beschreiben. Du kannst dir das Wörterbuch anschauen und sehen, was Liebe, wie es geschrieben wird. Und es gibt ganz viele Definitionen von der Liebe und auch vom Gewissen. Aber das ist nicht dem Wort Gottes gemäß. Und diese zwei Dinge sind sehr subjektiv. Du weißt, was Liebe ist. Wenn du etwas oder jemanden liebst und wenn dich jemand liebt, du kriegst es mit. Und das Gewissen ist genauso. Du kannst es nicht beschreiben. Aber oft hast du keinen Frieden in deinem Gewissen. Was ist dieses Gewissen? Die Apostel und Jünger haben beschrieben, wie wichtig es ist, Gott zu dienen. Ja, dass das Gewissen ein Teil des Geistes ist. Lass uns mal ein paar Verse lesen. Römer 9, 1 bis 2. Römer 9, 1 bis 2. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wobei mein Wissen mit mir bezeugt in dem Heiligen Geist, dass sich große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen habe. Das Gewissen ist ein Teil des Geistes und das Herzen. Das Herz hat auch das Seelenleben dabei. Es ist möglich, dass durch dieses Gewissen ist es möglich, dass ein Ungläubiger ein Gläubiger wird, weil dieses Gewissen aktiviert wird. Wenn das Licht scheint, dann sieht er, ich bin ein Sünder. Und wenn dieses Gewissen reagiert, dann wird er gerettet. Dann weiß er, er ist ein Sünder. Und empfängt Gott als seinen Retter. Ich ermutige alle Heiligen, auf euer Gewissen zu achten. Es ist sehr wichtig. Ja, achtet auf euer Gewissen. In Apostelgeschichte 23, Vers 1. Paulus aber sah den Hohen Rat fest an und sprach: Ihr Männer und Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis zu diesem Tag. Das ist unsere Mitarbeit. Ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt bis zu diesem Tag. Da gibt es so viele Verse. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Denn das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das sind alle zusammen. Wir können unser Gewissen nicht ignorieren. Dann wirst du gegen den Geist arbeiten. Obwohl es in Hebräer auch das Gewissen erwähnt. Das Gewissen ist ein Schutz für uns. Wenn dein Gewissen taub ist, dann kannst du alles tun. Wir sehen das in der Welt heutzutage. Manchmal habe ich die Nachrichten gelesen und gedacht, wie kann das denn passieren? Dein Gewissen ist taub. Das Gewissen ist ein Schutz für uns. Ja, pass wirklich auf dein Gewissen auf. Wir müssen ein gutes Gewissen vor Gott haben. Es ist wirklich wichtig, Gott so zu dienen. Aber ein wichtiger Punkt ist, unser Verstand, ja, diese beiden Organe, unser Verstand und unser Gewissen sind so wichtig. Das ist wirklich, was der Feind angreift. Sei vorsichtig. Habe kein schwaches Gewissen. Jedes Mal, wenn du keinen Frieden in deinem Gewissen hast, dann geh zum Herrn und frag ihn um Licht. Wir lesen die Verse. Licht wird dir die Antwort geben, wird dir Frieden geben. Darum sollen wir kein schwaches Gewissen haben. Wir müssen wirklich mit seinem Licht das bestätigen. Ja. Dann werden wir diese Dinge lösen gemäß unserem Gewissen. Das ist sehr wichtig. Nicht nur, oh, ich habe was falsch gemacht. Es tut mir leid. Ich möchte das wieder gut machen. Ja, ich bezahle vielleicht. Oder wie ein normaler Mensch. Sie alle haben ein Gewissen. Ja, wenn du Geld leihst, dann gibst du es zurück. Du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du jemandem Geld schuldest. Aber das ist der Weg des Menschen, ja, haben die Salbung nicht. Aber wir haben diese Salbung, dass kein schwaches Gewissen hat. Ja, dass wir nicht Sachen gemäß unserer eigenen Gerechtigkeit tun. Wir wollen dem Feind keine Chance geben, uns anzugreifen, unser Gewissen. Er ist der Verkläger. Er möchte deinen Verstand, dein Gewissen einen Pfeil hineinschießen. Ah, oh, du Bruder, du kannst es nicht schaffen. Hast schon wieder gemacht, ja. Und du hast so ein schwaches Gewissen. Das ist nicht gut für dich und auch nicht für die Geschwister. Wenn du etwas ihnen sagst, dann fallen sie hin. Für den Aufbau des Leibes lasst uns ein gutes Gewissen haben. Wenn du etwas tust oder sagst, beachte, dass es wirklich für den Aufbau des Gemeindelebens ist. Was wir tun. Ist es Aufbau oder Zerstörung des Gemeindelebens? Tun wir das gemäß dem Geist und unserem Gewissen? Amen. Ich habe ein paar Punkte übersprungen für dieses Gewissen, als ich das vorbereitet habe. Da dachte ich, zwei wichtige Dinge, zwei Beispiele für mich. Das eine ist das, was im Garten Eden passiert ist. als Adam und Eva. Sie haben vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Sie hatten so eine Reaktion. Als Gott kam, das Erste, was er aus Liebe gefragt hat, wo bist du? Und sie haben sich versteckt zwischen den Bäumen. Und Gott hat gefragt, wo bist du? Wo seid ihr? Das ist oft unsere Erfahrung. Gott fragt, wenn du irgendwas, dein Gewissen irgendwie gestört ist, dann fragt er, wo bist du? Dann müssen wir Buße tun und zum Herrn und wenden. Ein anderes Beispiel ist von Petrus. Lass uns ein paar Verse lesen. Lass uns mal schauen. Lukas. Lukas. Lukas 22, 54, 59. Als Petrus den Herrn dreimal verleugnet hat, und nachdem etwa eine Stunde vergangen war, bestätigte es ein weiterer und sagte, wahrhaftig, dieser war auch bei ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sagte, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sofort, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an, und Petrus dachte an das Wort des Herrn. Und so wie Herr, hat der Herr gesagt, wo bist du? Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann hat Petrus bitterlich geweint. Dann hat sein Gewissen reagiert, als der Herr ihn angeschaut hat. Er wusste, was er getan hatte. Das ist auch oft meine Erfahrung. Der Herr schaut mich an und ich sehe, oh, das war nicht richtig. Ich komme zum Herrn zurück. Und was dann weiter ist, als er das getan hat, in Johannes 21, Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Wir kennen dieses Ereignis, als der Herr alle Jünger verlassen hat. Und sie dachten, was machen wir? Der Herr ist weg. Ja, alles umsonst. Sind einfach zu ihrem alten Beruf zurückgegangen und haben gefischt. Ja, lass es alles vergessen. Vielleicht manche Geschwister, die gefallen sind nach so vielen Jahren. Oh, ich will einfach nicht mehr. Aber der Herr hat ihnen gezeigt. Der Herr hat ihnen gesagt, ja, werft die Netze auf der anderen Seite aus. Und weil sie die ganze Nacht gefischt hat, oh, und dann hat der Herr ihnen Frühstück zubereitet. Und Vers 12 sagt es ihnen, kommt, haltet das Frühmahl. Und sie kamen und haben gegessen. Und Vers 15, Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ja, das beim Frühstück? Er sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Das ist ein Beispiel. Das zeigt: Kümmere ich dich um die Geschwister. So wie ich mich um dich gekümmert habe mit dem Frühstück, dann kümmere dich auch um die anderen. Und Vers 16. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Ja, mach dasselbe mit den anderen Geschwistern, was ich dir getan habe. Das ist so wunderbar. Ja, dass wir so eine Wirklichkeit in Toronto haben dürfen. Sehr wunderbar. Das ist die Reaktion des Gewissens. In 1. Petrus und 2. Petrus erwähnt Petrus so oft. Ihr könnt es auch nachschauen. Liebt einander. In 2. Petrus besonders. Ganz oft steht Geliebte. Denn das ist seine Erfahrung. Ich möchte das auch erfahren. Ich möchte auch einer sein, der den Heiligen dienen kann. Denn ich habe von ihm gegessen. Ich möchte dasselbe auch mit den Geschwistern. Amen. Danke. Das ist sehr wichtig, mit unserem Willen, mit Gott zusammenzustehen. Und die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, wie in Epheser 6 es steht. Es gibt so viele Verse, aber am Ende muss ich noch betonen: Alles, was wir tun, ist, damit wir den Willen und den Plan Gottes erfüllen. Was war das nochmal? Die Priesterschaft und das Königreich von Priestern auf dieser Erde. Für diesen Vorsatz müssen wir mit Gott zusammenarbeiten. Ja, übt die Priesterschaft aus. Heute, nicht erst dann, an dem Tag. Und lernt, Könige zu sein. Wie wir das Seelenleben beherrschen können. Wie wir den Schritten unseres Herrn folgen können. Du kannst nicht deinen Sinn kontrollieren, deinen Willen, dein Gefühl heute, wenn du das nicht kontrollieren kannst. Wenn du nicht die Errettung des Seelenlebens hast, dann wird es ganz schwierig, an dem Tag sein, dann ein König und Priester zu sein. Daher müssen wir lernen, wie wir in der Heiligkeit wandeln können. Das ist unser Vorrecht. Könige und Priester. Amen. Lob den Herrn. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass wir dich lieben. Danke, Herr, dass du uns zu Königen und Priestern berufen hast. Danke für dieses Vorrecht, dass wir deine Priester sein können. Wir beten, dass wir mehr zu dir gezogen sind, dass wir die ersten Werke tun. Wir bitten, dass wir auch solche Liebe für dich haben und dich mehr lieben. Danke für die Ermutigung durch dein Wort. Danke, dass du uns näherst, dass wir dein Volk nähern. Wir bitten dich, dass du weiterhin unser Herz weich machst. Ja, wir wollen, dass der Geist in uns gehorsam ist. Wir wollen dein Licht und deine Liebe ausdrücken. Danke für all dein Sprechen, das uns ermutigt. Danke für dieses wunderbare Vorrecht, das wir haben. Wir sind Kinder Gottes. Deine spezielles Volk. Ja, wir wollen willig für dich sein. Ja, berühre die Tiefe unseres Herzens. Ja, wandle uns um. Ja, stelle uns wieder her in das Ebenbild Gottes. Du bist unser Abervater. Wir sind deine Kinder. Ja, Jesus, auch ein guter Vater. Wir haben Glauben dir. Wir wollen nicht uns selber leben, Herr. Wir wollen für dich leben, Herr. Du hast dich für uns geopfert. Wir wollen gehorsame Kinder sein. Wir wollen deinen Plan erfüllen. Ich schätze, was unser Bruder mitgeteilt hat. Bezüglich der Wichtigkeit unseres Willens. Als der Mensch gefallen ist und die Sünde hineingekommen ist, brauche ich das Mikro? Römer 6, Sana. Wir sind Sklaven der Sünde, steht in Römer 6. Wenn der Herr sagt, tu das, dann tun wir das. Aber warum sündigen so viele Menschen? Sie haben ihren freien Willen verloren. Ja, unser Bruder hat ganz klar gesagt, ja, dass wir diesen freien Willen haben, ist ganz kostbar. Aber was der Feind tut, er raubt den Frieden und macht uns Sklaven. Aber wenn du frei bist, dann kann niemand über dich herrschen. Ja, Gott möchte, dass du wählen kannst. Ja. Wir sind freigemacht von der Sklaverei der Sünde und des Todes. Aber viele Christen haben das nicht gesehen. Darum mit Johannes und Petrus, da steht, widerstehe dem Teufel. Du musst Nein sagen. Ja, gebe hinter mich, Satan. Er wird von uns fliehen. Wenn du aufgibst, dann du musst Nein sagen. Dieser Löwe geht wie ein hungriger Löwe. Ja, er möchte uns auffressen. Du schmeckst ihm gut. Mit dem Löwen, der spiel nicht mit ihm rum. Sondern es steht, widerstehe dem Löwen. Ja, sei, ja, stehe fest. Wie kannst du ihm widerstehen, wenn du keinen freien Willen hast? Daher schätze ich, was der Bruder gesagt hat. Ja, er wollte den freien Willen, den Verstand verfinstern. Darum kannst du heute sehen. So viele Lügen in den Mainstream-Medien. Ja, sie lügen dich an. Und wenn sie dich anlügen, dann glaubst du die Lüge. Und die Wahrheit ist weg. Leider glauben alle der Lüge. In 2. Korinther, Kapitel 2, steht, sie lieben nicht die Wahrheit, sondern sie lieben die Lüge. Liebst du die Wahrheit oder liebst du die Lüge? Hör nicht auf, was ich sage. Geh selbst zum Wort. Kannst du nicht lesen? Du bist schon so viele Jahre in der Schule. Kannst du lesen? Jemand wurde in meinem Haus gerettet. Und der Bruder hat einen ganzen Stapel Bücher gebracht. Und ich habe gesagt, lese nicht diese Bücher. Lese das Buch. Aber er hat gesagt, ich verstehe die Bibel doch nicht. Er wurde doch gerade gerettet. Und ich habe gesagt, warum kannst du die Bibel nicht verstehen? Wer hat dir denn gesagt, du kannst die Bibel nicht verstehen? Hast du schon gelesen? Und wie kommt es, dass du es nicht verstehst? Das ist nicht wie jedes andere Buch. Es heißt das Buch, die Bibel. Da gibt es so viele Bücher im Universum. Es ist das Wort des Lebens. Und es gibt dir Licht. Darum habe ich dem Bruder gesagt, vergiss die Bücher, bring sie zurück. Du musst diese Bücher nicht lesen. Du kannst einfach die Bibel lesen. Und du hast den besten Professor in dir wohnen. Steht nicht in 1. Johannes Kapitel 2? Er lehrt euch alle Dinge? Hör einfach dem besten Sprecher zu. Das steht da nicht. Ja, keiner muss euch lehren. Warum? Weil die Salbung in euch wohnt und euch alle Dinge lehrt. Und es ist keine Lüge. Denkst du, der Heilige Geist würde dich anlügen? Aber Menschen werden dich anlügen. Wem hörst du lieber zu? Dem, der immer die Wahrheit spricht? Oder der immer lügt? Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und ist der Prinz der Finsternis und alle Herrschaften der Finsternis. Du kannst nur eine Person kontrollieren, die in der Finsternis ist. Durch Lüge. So viele Katholiken glauben, dass Maria die Mutter Gottes ist. Und wenn du ihnen sagst, nein, der Papst hat mir das gesagt. Wer ist denn der Papst? Du solltest das E vom Pope wegnehmen, das ist Pop. Denn das platzt einfach. Denk nicht, dass Satan die Bibel nicht benutzen kann. Vielleicht kennt er die Bibel mehr, als ihr sie kennt. Daher, komm zum reinen Wort Gottes. Wie Petrus gesagt hat, wie ein neugeborenes Kind ja verlangt nach der Milch des Wortes. Ihr könnt es alle lesen. Und ihr kennt den ersten Vers in der Bibel. Am Anfang hat Gott, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Verstehst du das? Isaiah, verstehst du das? Wenn Isaiah das anders verstehen kann, dann können das alle verstehen. Sag nicht, ihr könnt die Bibel nicht verstehen. So hat der Satan die Augen blind gemacht von den Gläubigen. Der Gott dieser Welt hat die Augen derer verblendet, dass das Licht des Lebens nicht in ihre Herzen scheint und die Finsternis ist in ihrem Herzen. Darum hatten wir zwei Botschaften heute Morgen. Ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Nee, es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer. Und so viele Verse. Paulus hat gesagt, ihr seid die Kinder des Tages und nicht der Nacht. Wenn du Gott wärst, aber und du bist es nicht. Keiner von uns ist es. Manche denken, sie sind Gott, aber sie sind nicht Gott. Am dritten Tag hat Gott das Licht gemacht und er hat gesagt, es sei Licht. Und da war Licht. Würdest du einfach die Nacht ausräumen, wenn du Gott wärst? Dann würdest du einfach sagen, 24 Stunden Tag am Tag, pro Tag. Dann gibt es keine Nacht mehr, nur Tag. Aber Gott hat es nicht gemacht. Er hat das Licht von dem Tag, den Tag und die Nacht getrennt. Ja, wo es dunkel war, das war die Nacht. Wäre es nicht gut, wenn Gott gesagt hätte, einfach es sei Licht und aber Gott hat es nicht gemacht. Denn die Finsternis gibt es noch. Und Gott arbeitet daran, alle Finsternis wegzunehmen. Darum, selbst wenn du gerettet bist, dann ist immer noch Finsternis in dir. Kannst du die Finsternis wegnehmen? Aber nachdem du gerettet bist, dann sind wir Kinder des Tages. Aber denk nicht, dass da keine Finsternis mehr ist. Wann gibt es keine Finsternis mehr? In Offenbarung 21 im Neuen Jerusalem. Und da steht, und da ist keine Finsternis mehr. Nur zu dieser Zeit gibt es keine Nacht mehr. Die Frage ist, wie lange ist eure Nacht und wie lang ist euer Tag? In der Winterzeit sind die Tage sehr kurz. Im Sommer sind die Tage sehr lang und im Winter sehr kurz. Ist es nicht manchmal so? Manchmal ist dein Tag lang und manchmal ist deine Nacht lang. Je mehr du im Leben wächst und du wirst vollkommen gemacht und dein innerer Mensch ist gestärkt, desto kürzer ist deine Nacht. Wie lang ist dein Tag und wie lang ist deine Nacht? Darum steht, dass Gott die Nacht okay. Ja, also ja, der Herr regiert über die Nacht. Wir arbeiten heute mit dem Herrn zusammen. Und mein Tag wird länger und meine Nacht wird kürzer. Nicht physisch, sondern im Geist. Geh bitte ins Bett in der Nacht. Aber im Geist, sei im Licht und wandle im Licht. Wenn du nicht im Licht wandelst, dann wird die Lüge in dir arbeiten. Und deine Gemeinschaft mit Gott wird kürzer und kürzer. Wird immer mehr abnehmen. Darum im ersten Kapitel, Gott ist Licht und darum wandle im Licht. Wenn du Gemeinschaft mit dem Vater hast und nicht im Licht wandelst, dann ist das eine Lüge. Ist das nicht eindeutig? Kannst du das nicht verstehen? Du brauchst keinen Pastor, der dir das erklärt. Du musst einfach nur 1. Johannes 1 lesen. Ist ganz einfach. Und sehr praktisch. Darum schätze ich, dass der Herr zu uns heute redet. Und besonders, ja, sei vorsichtig mit deinem Gewissen. Der Herr hat uns ein Gewissen gegeben, das uns warnt. Hast du einen Alarm? Ja, der eine hat ADT, eine Alarmanlage. Warum hast du eine Alarmanlage? Wenn jemand einbrechen will, dann schrillt die Alarmanlage. Wenn du etwas falsch machst, dann ja, ist der Alarm von dem Gewissen, geht er an. Gott in seiner Weisheit hat in diesen Alarm installiert. Wenn eine Person das Gewissen nicht beachtet, dann ist das Gewissen kaputt. Dann funktioniert es nicht mehr. Dann viele Diebe und böse Menschen kommen hinein und du bekommst es nicht mehr mit. Viele Menschen heutzutage fühlen gar nichts mehr. Wenn sie deine Sachen stehlen, dann sagen sie, guter Job, ja, die kriegen es nicht mehr mit. Du lobst dich selbst, wenn du selbst stiehlst, ja? Die haben kein Gewissen mehr. Ja, seid vorsichtig, dass er ein Gewissen, ein gutes Gewissen gegenüber Gott hat. Das ist eine wunderbare Übung. Und du bleibst geistlich fit, dass du den Kampf kämpfen kannst. Und Satan wird von dir fliehen. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Löwe von dir flieht? Besonders dieser spezielle Löwe. Ja, normalerweise hauen wir vor dem Löwen ab. Aber in diesem Fall wird der Löwe vor dir abhauen. Lob den Herrn. Okay, Halleluja, wir sind siegreich. Der Herr macht uns mehr als Überwinder.